In den 1820er Jahren sagte ein britischer Arzt Folgendes: Die Geschwindigkeit ist so groß, dass es unmöglich ist zu atmen und die Augen können den Anblick nicht ertragen. Und ein Bauer meinte, wenn sie kommt, wird das Vieh keine Milch mehr geben, die Hühner keine Eier mehr legen und die Bäume werden keine Früchte mehr tragen. Und einige Geistliche nannten sie, sie ist ein Werk des Teufels. Wisst ihr oder ahnt ihr, von was diese Leute gesprochen haben? Ja, von der Dampflok, der Maschine aus der Hölle. Ein Bild, was ihr gleich hinter mir seht, was übrigens auch KI generiert ist. Da gibt man einfach ein, zeichne mir eine feurige Eisenbahn und dann kommt sowas raus. Ja, bei aller Begeisterung über neue Entwicklungen lösen doch jede neue oder die großen neuen Entwicklungen auch immer Ängste aus, weil man ahnt und merkt, da verändert sich was in der Gesellschaft, in der Welt, ja vielleicht in meinem eigenen Leben. Pferdekutschen und auch Kanalboote waren die schnellsten Verkehrs- oder die üblichen Verkehrsgeräte über viele Jahrhunderte mit 6 bis 10 km/h. Und die ersten Dampfloks, die rasten mit unvorstellbaren 50 Stundenkilometern dahin. Also für die Zeit damals unvorstellbar. Man hatte Angst vor Unfällen, gab zwar wenige, aber wenn so ein Kessel mal explodiert ist, dann war es leider auch fatal. Die Menschen hatten Angst vor diesem Rauch, die dachten, die Luft wird vergiftet, die Pflanzen werden geschädigt. Man ging auch stark davon aus, dass natürlich die Kriminalität ansteigen wird, weil die Verbrecher so schnell ihren Ort wechseln können, nachdem sie sozusagen eine böse Tat begangen haben. Und man hat eben auch davon oder ging auch davon aus, dass man eben, wenn man diese furchteinflößende Maschine anschaut, ja wirklich Angst bekommt und das einem einfach nicht gut tut. Deshalb diese große Unsicherheit. Wir würden heute im Nachblick oder im Nachhinein sagen, naja, viele dieser Ängste waren unbegründet. Und natürlich ja, sind sie auch ein bisschen aus der Luft hergeholt, diese Ängste. Und trotzdem fallen sie in eine Zeit, wo einfach große, grundlegende Veränderungen die Menschen erlebt haben. Und sie haben einfach große Gefahren und Ängste damit verbunden. Und ich denke, wir haben einige Entwicklungen schon mitgemacht. Jeder von uns, der hier im Saal sitzt, ihr überlegt mal, als ihr Kinder wart, da gab es wahrscheinlich noch keine Smartphones. Also zumindest, als ich ein kleines Kind war, gab es noch keine Smartphones. Gab noch kein Internet, zumindest nicht weit verbreitet. Und wie das die Welt verändert hat, das ist schon unglaublich. Unglaublich. Und wir werden an dieses Thema heute ein bisschen herangehen oder in diese neueste Veränderung. Markus hat ja schon darüber geredet, nämlich die künstliche Intelligenz und auch, wo die Chancen und die Gefahren einfach davon sind. Und da mal so ein bisschen überlegen, weil die spannende Frage ist ja, die einen sagen, das ist so eine Art Allheilmittel für die Probleme. Jetzt wird alles besser. Und die anderen sagen, Anfang vom Ende, jetzt hat es begonnen, jetzt kann es nur noch bergab gehen. Entmenschlichung, Ablösung des Menschen, was wird wohl nach dieser Technologie bleiben? Und die Frage ist, ja, wie geht man als Christin damit um? Ducken wir uns ängstlich weg? Rennen wir jedem Trend hinterher? Oder wie kann man mit diesem Thema umgehen? Ich glaube, wir müssen genau hinschauen und wir müssen genau, wie es die Jahreslosung sagt, prüfen und das Gute behalten und das andere nicht verwenden, um das schon mal vorwegzunehmen. Also das wollen wir heute ein bisschen anschauen. Und ich habe überlegt, welchen Bibeltext nimmt man denn, wenn man über die künstliche Intelligenz spricht? Da könnte man natürlich, findet man keinen so richtig, weil es gibt natürlich keine künstliche Intelligenz damals. Ist ja eine recht moderne Entwicklung jetzt. Aber ich bin an den Anfang der Bibel zurückgesprungen, wo Gott den Mensch geschaffen hat und die Welt geschaffen hat. Und er schafft uns Menschen ja schon nicht als Maschinen, die einfach nur Befehle ausführen, sondern wir Menschen tragen in uns was ganz, ganz Besonderes. Und da habe ich mal so ein paar kleine Auszüge. Im ersten Kapitel des ersten Bibelbuches heißt es in Vers 26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Wir sind also nach dem Bilde Gottes geschaffen, was jetzt nicht bedeutet, wir sehen so aus wie Gott, was man im ersten Moment denkt, oder wir sind so mächtig, groß und stark wie Gott, sondern in diesem Bild steckt etwas davon drin, dass wir von Gottes Wesen was in uns tragen. Etwas von einem Gegenüber. Also wir haben die Fähigkeit, ein Gegenüber zu sein, wirklich zu entscheiden, wirklich zu lieben, wirklich zu wählen, auch selber zu erschaffen und zu gestalten. Also wir sind keine Marionetten, sondern wir sind echte kreative Wesen und wir haben auch die Fähigkeit zu gestalten und selber mitzugestalten. Das wird 2 Verse später dann aufgegriffen, wo es dann heißt, Und Gott segnete sie, die Menschen, und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch, füllt die Erde und macht sie euch zu Untertan. Und dieses macht sie euch zu Untertan, das ist jetzt nicht so zu verstehen wie versklavt sie, sondern im Hebräischen heißt es von der Grundbedeutung: Kümmert euch darum, übernehmt Verantwortung, gestaltet die Erde, bringt sie zum Aufblühen. Und so ist eben Schöpfung nicht ein fertiges Museumstück, stellt es ins Regal, schaut es immer mit Abstand an, kommt ja nicht zu nahe, sondern was, wo wir wie so Knete, wo wir mitkneten, mitgestalten, mitformen. Und so haben Menschen in der Geschichte, Markus hatte vorhin diese Grafik mit der Steigerung der Bevölkerung, ganz interessant, und den Erfindungen, da haben Menschen vom Rad über die Schrift, über den Buchdruck, über die Entdeckung des elektrischen Stroms, über das Internet, über die künstliche Intelligenz bis heute die Geschichte geprägt und die Erde mitgeformt. Und die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um? KI, künstliche Intelligenz, oder im Englischen sagt man oft AI von Artificial Intelligence, genau das Gleiche, ist ja ein Werkzeug, was ausdrückt oder wo deutlich wird, dass wir diese gottgegebene Fähigkeit, etwas zu bauen und zu schaffen und zu formen, dass wir das umgesetzt haben. KI hilft uns, Probleme zu lösen, kann unsere Möglichkeiten erweitern und das im großen Umfang. Ihr habt es vielleicht mitgekriegt, vor einigen Monaten war mal in den Schlagzeilen war ein Nobelpreis, da ging es darum, dass die DNA in der Entschlüsselung, dass man alle diese verschiedenen, Rezeptoren oder Gene versucht hat zu lesen, und man hat festgestellt, das sind so viele Mengen an Code, die kann kein Mensch oder auch kein Forschungsteam zusammen durchforsten. Und dann gab es Forscher, die mithilfe von künstlicher Intelligenz gesagt haben, wir schmeißen einfach mal alle Daten rein und lassen Muster erkennen. Und die künstliche Intelligenz hat tatsächlich Zusammenhänge entdeckt, die kein Mensch vorher hätte entdecken können. Wenn ich heute meinen Hausarzt anrufe, dann geht da ein künstlicher Assistent ran. Und am Anfang, die ersten Male habe ich tatsächlich aufgelegt, das war mir zu blöd. Ich habe es nochmal 5 Minuten später probiert und habe gedacht, vielleicht kommt dann ein normaler Mensch. Und dann habe ich gedacht, dann kam doch kein normaler Mensch. Und habe ich gedacht, naja, jetzt bleibt mir nichts übrig. Ich muss also mit diesem künstlichen, mit dieser KI telefonieren, habe ich gemacht. Und das Tolle war, ich war nicht mehr stundenlang in der Warteschleife, weil immer belegt war. Ich rufe einmal an, ich sage, was ich will. Ich kriege einen Rückruf oder einen Termin oder gehe am nächsten Tag hin und hole das Rezept an. Und ich habe es zu schätzen gelernt. Ich habe bei der Website meiner Bank was nachgucken wollen und ich habe die KI gefragt und sie konnte mir weiterhelfen. Also mittlerweile funktioniert das manchmal schon ganz gut. KI ist ein Beweis oder ist der Beweis für die Intelligenz, die auch Gott in uns Menschen gelegt hat, als er uns in seinem Bilde schuf. Die Frage ist jetzt, wie gehen wir damit um? Wenn wir gerade in den ersten Kapiteln der Bibel sind, wisst ihr, welches Kapitel den Abschluss der Urgeschichte bildet? Also die Urgeschichte ist 1. Mose 1 bis Kapitel 11. Und im Kapitel 11, was wisst ihr, ist das letzte Kapitel, der letzte Inhalt? Um was geht es in der Urgeschichte ganz am Ende? Da wird etwas gebaut, nämlich ein hoher Turm. Und dieser Turmbau zum Babel ist der Abschluss der Urgeschichte. Und da habe ich einen Vers mitgebracht, weil er irgendwie zeigt, naja, wie wir mit Dingen umgehen, uns Menschen, wohnt da manchmal eine Überlegenheit, eine Hybris inne. Hier heißt es, dann sagten sie, nämlich die Menschen, auf, wir bauen uns eine Stadt und einen Turm mit einer Spitze bis in den Himmel. So wollen wir uns seinen Namen machen, damit wir uns nicht über die ganze Erde zerstreuen. Was ist das Problem mit diesem Turm? Es ist nicht schlimm, dass Menschen ein Bauwerk bauen. Das Problem ist das Motiv, das die Menschen hier haben. Sie sagen, wir wollen uns einen Namen machen, wir wollen bis in den Himmel bauen. In der Antike hat man die Götter gedanklich immer in dem Himmel verortet, weit oben. Und diese Menschen haben gesagt, wir bauen uns ein Bauwerk, da sind wir selber so groß wie Gott. Wir haben einen Namen, der ist so wichtig wie Gott. Wir sind selber Gott. Wir brauchen niemanden, der uns was vorschreibt. Wir können alles selbst erreichen. Und dann scheitert dieses Projekt, als die Sprachen verwirrt werden. Ihr kennt diese Geschichte. Und ich glaube, sie bringt auch zum Ausdruck, mit welchen Herausforderungen wir vielleicht heute mit einer Art digitalen Turmbau zu Babel zu tun haben können. Denn Menschen setzen ihre Hoffnung manchmal auf KI. Gerade die, die sagen, ach, die KI ist jetzt die Lösung all unserer Klimaprobleme und was auch immer wir erleben. Und ich glaube, in den kommenden Jahren wird diese Versuchung immer größer, weil die KI wird immer fähiger, immer schneller und immer besser werden. Ihr kennt das vielleicht schon im Kleinen von Cookies, wenn ihr im Internet einkauft und ihr schaut euch auf Amazon oder auf irgendeiner anderen Seite was an Und dann wechselt er die Website und kommt zum Beispiel in die Wetter-App und auf einmal wird als Werbebutton das angezeigt, was du vor ein paar Tagen mal auf Amazon geguckt hast. Das läuft über die Cookies, heißen die, glaube ich. Markus kann euch genau erklären, wie das funktioniert als Informatiker. Also da merkt sich irgendwie im Internet, wird gemerkt, was mich interessiert und ich kriege entsprechende Werbung angezeigt. Und das im großen Stil wird KI, die immer mehr und mehr Daten hat, mich irgendwann durch und durch kennen, wird wissen, was ich brauche, bevor ich das vielleicht selber sogar weiß. Und die Frage ist, wie geht man damit um? KI und Menschen, die die KI auf Hoffnung setzen, die gehen natürlich sehr weit, weil sie merken oder übergehen, dass es doch Menschen sind, die ethische Entscheidungen treffen sollten, dass nur wir einander lieben und vergeben und abwägen können und wir diese Macht nicht zu leicht in andere Hände geben sollten. Weil ich denke, genau hier liegt die Gefahr, Markus hat es schon angedeutet, KI ist ein tolles Werkzeug, genauso wie ein Hammer ein tolles Werkzeug ist. Ich kann mit einem Hammer ein Haus bauen oder ich kann euch den Hammer über den Kopf hauen. Zwei völlig unterschiedliche Dinge, das eine gut, das andere nicht gut. Was machen wir mit diesem Werkzeug, was uns hier geboten wird? Wer bestimmt und kontrolliert diese Inhalte der KI, überwacht ihre Entwicklung, stellt sicher, dass sie zum Wohl von allen und nicht für einen einzelnen Mächtigen oder einzelne Mächtige eingesetzt werden? Ich meine, die Bibel ist voll von diesen Geschichten, wo Macht ungerecht ausgeübt wird und missbraucht wird, wo Herrschaft da ist. Und ich glaube, das gibt es nicht nur in der realen Welt, sondern auch in der digitalen und das wird sich auswirken. Und die größte Herausforderung, glaube ich, dabei ist auch, ab welchem Punkt ist es eigentlich so, dass die Maschinen und die KI Entscheidungen treffen oder treffen dürfen, die unser Leben fundamental beeinflussen? Ich habe vor kurzem einen Bericht gelesen, da gab es eine Versicherung in den USA, die hat geguckt, welche meiner Versicherungsnehmer sind für uns am lukrativsten und welche nicht. Und dann hat die eine KI verwendet, das liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, aber letztlich haben die ihre Datenbank durchsortiert und haben festgestellt, mit Hilfe der KI, die Leute, die bringen uns Geld und die nicht. Und dementsprechend wurde dann eben gekündigt oder Leute behalten. Und jetzt kann man aus betriebswirtschaftlicher Sicht sagen, naja, man muss schon schauen, dass irgendwie Zahlen stimmen. Aber auf der anderen Seite, und dafür wurde das dann eben auch groß, kam das groß in der Presse, ab welchem Punkt darf denn eine künstliche Intelligenz aufgrund von irgendwelchen Daten entscheiden, ob ich einen Kredit oder eine Arbeitsstelle bekomme oder vielleicht noch drastischer, ob ich medizinisch behandelt werde oder nicht? Was passiert, wenn diese Interaktion oder wenn diese Entscheidungen ausgelagert werden? Wer trägt da die Verantwortung? KI sollte nie unsere Menschlichkeit uns nehmen, sollte nicht unsere Autonomie untergraben, uns als bloße Objekte oder Zahlenwerte ansehen, weil was anderes kann ja KI gar nicht. Unser Wert als Mensch, und das ist in diesem ersten Text deutlich, wo Gott sagt, ihr seid nach meinem Bilde geschaffen, unser Wert als Mensch liegt eben nicht darin, oder nicht in unseren messbaren Leistungskoordinaten, die wir so abhaken können, sagen können, gut und sehr gut, sondern sie liegt eben darin, dass wir in Gottes Bild erschaffen sind. Ganz unabhängig davon, ob wir jetzt leisten oder nicht, wir sind als Gegenüber kostbar geschaffen. Ja, wie können wir jetzt damit umgehen? Ich habe noch mal so ein bisschen einen Versuch gewagt, wie wir das Positive der KI nutzen können und gleichzeitig die Gefahren bannen. Ich habe an dieses Doppelgebot Jesu gedacht, an das Doppelgebot der Liebe. Er sagt ja mal, als er nach dem höchsten Gebot gefragt wird, Folgendes. In Matthäus 22 sehen wir es überliefert. Da heißt er oder sagt Jesus, liebe den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber gleich wichtig ist ein zweites, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Gott lieben, Menschen lieben. Darum geht's und auch in der Reihenfolge. Und derjenige, der mit Gott verbunden ist, der seinen Wert aus ihm schöpft und weiß, der von ihm Orientierung bekommt, der wird auch seinen Mitmenschen lieben können. Und deshalb ist das, denke ich, immer die Frage im Umgang, wenn KI eingesetzt wird, ja, dient sie eigentlich meinem Mitmenschen und meinem Nächsten? Oder führt sie dazu, dass Menschen die Hoffnung verlieren, einen Job verlieren, dass Entscheidungen ohne Empathie getroffen werden? Wie können wir damit umgehen? Wie können wir in Liebe unserem Nächsten begegnen? Wie kann KI unserem Nächsten auch und uns dienen? Ich glaube, wir müssen einfach verstehen, welche Daten werden genutzt. Also in jeder Ethik, wenn Menschen überlegen, was ist eine ethisch gute und richtige Entscheidung, was ist eine Entscheidung, die man als gläubiger Mensch treffen kann, dann braucht es immer Offenheit, Transparenz und Rechtschaffenheitspflicht. Woher und warum kommt man wie auf welche Entscheidung? Und ich glaube, das ist gerade auch die spannende Frage, wie KI diese Entscheidung trifft. Ich meine, wenn ihr früher wissen wolltet, was ist denn wahr und richtig, dann hat man früher einen alten Brockhaus oder so ein Duden oder ja, so ein Lexikon. So manche Leute hatten das ganze Wohnzimmer eine Wand voll Lexikon. Und wenn du sicher gehen wolltest, wann wurde denn jetzt Togo gegründet oder was auch immer, dann hast du das Buch rausgezogen und du hast nachgelesen, wusstest, hier ist das sicher und klar und eindeutig. Heute, wo die Daten viel schneller sind, ich weiß nicht, wer von euch hat noch ein Lexikon zu Hause im Wohnzimmer? Es gibt noch ein paar, wie aktuell sind die? Was macht ihr, wenn ihr was rauskriegen wollt heutzutage? Wenn ihr wissen wollt, stimmt das oder war das so? Wie macht ihr das? Googeln, genau. Wikipedia, Google, künstliche Intelligenz, Gemini, also irgendwie, dass man so einen Intelligenzservice fragt, wie war das, wer ist das? Ja, natürlich, weil die Informationen viel aktueller sind. Aber die Problematik dahinter ist denn, ja, wer sagt denn jetzt, dass das, was bei Wikipedia stimmt? Oder wer sagt denn, dass das, was die Website rausgibt, auch richtig ist? Klar, man kann auch umgekehrt fragen, naja, wer sagt denn, dass das im Wörterbuch oder im Lexikon stimmt? Da kann man sagen, naja, das haben Leute schon überprüft und da gibt es einen gewissen Prozess, gibt es zum Teil in den Online-Sachen auch, aber das ist schon die Frage. Wir wissen heute, wenn du eine KI mit vorurteilsbehafteten Sachen programmierst, ich glaube, es ging mal darum, dass man irgendwie Gesichter, KI mit Gesichtern trainiert hat und dann wurden viel mehr hellhäutige, weiße Menschen in die KI reintrainiert als dunkelhäutige. Und wenn dann sozusagen eine automatisierte Gesichtserkennung lief, dann hat man ständig irgendwelche Leute gesagt, ah, das ist dieser eine dunkelhäutige Verbrecher, den wir suchen. Warum? Weil die KI ganz schlecht trainiert war. Und natürlich hat die den gar nicht erwischt, sondern weil irgendjemand anderes. Aber weil eben die Eingabedaten mit einem Vorurteil behaftet waren oder einseitig waren, ist das Ergebnis einseitig rausgekommen. Und ich glaube, das ist die spannende Frage, wie gehen wir mit KI um? Wer kontrolliert sie? Wer guckt, dass das stimmt und nicht irgendwie alles erfunden ist? Und fördert es eben auch dann Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit? Fördert KI Gleichheit oder schafft sie Ungleichheit? Das sind so ein paar Fragen, die wir uns da stellen müssen. Ich glaube, wir stehen da ganz am Anfang, als Markus, Hubertus und ich überlegt haben, machen wir einen Gottesdienst über KI, haben überlegt, ah, ist ein komisches, technisches Thema. Aber ich glaube, wir sind damit nicht der Zeit voraus, aber ich glaube, das Thema ist dran. Vor 10 Jahren oder vor 15 Jahren, da kam immer mehr Internet in den Alltag hinein. Kommunikation über Messenger, über das Handy, auf der Arbeit, alles wurde immer mehr Standard. Vielleicht ist es auch schon 20 Jahre her. Aber wenn ihr heute auf die Arbeit oder irgendwo hingeht oder einen Antrag ausfüllen wollt und ihr habt nicht den Zugang zum Internet, ja, was macht ihr denn da? Das geht gar nicht mehr. Dann müsst ihr zu irgendeiner öffentlichen Stelle, ja, und da ist auch wieder ein Computer, wo euch jemand sagt, wie das geht. Also heute ist ein Leben in unserer Gesellschaft ohne Internet nicht mehr denkbar. Und ich glaube, in den nächsten 5 Jahren wird das mit KI ähnlich sein. Egal, ob ihr eine Sprache lernt in einem Sprachkurs, egal, ob ihr von Jesus wissen wollt, gibt schon einen Glaubenskurs, der auf KI-Basis entwickelt wird. Egal, ob ihr irgendeine Frage habt beim Arbeitsamt, ihr werdet immer erst eine KI treffen und vielleicht kann sie euch auch weiterhelfen, vielleicht auch nicht. Aber vom Prinzip, KI wird euer ganzes Leben durchdringen. Es wird fast nichts mehr geben, wo KI nicht drin ist. Es kann uns Angst machen, aber es kann, wenn wir es gut verwenden, auch gut verwendet werden. Ich glaube, das Wichtige für mich, das hat Markus vorhin auch schon gesagt, ist gerade das, dass wir uns fragen, wie gehen wir mit KI um? Was sie nämlich nicht kann, ist ein echtes Gegenüber sein. KI kann das nur simulieren. Ich weiß nicht, wann der Japaner merkt, dass seine Frau in der Flasche keine echte Frau ist, ob ihm das irgendwann mal auffällt oder irgendwann die Antworten zu langweilig werden oder ich weiß nicht, vielleicht entwickelt er die KI auch weiter und ist dann doch glücklich, wer weiß. Aber ein echtes Gegenüber ist KI einfach nicht. Und ich möchte dann nochmal diesen Vers, den auch den gerade eben auch der Markus zitiert hat, ans Ende stellen. Im 1. Mose, nachdem Gott Adam schafft, stellt er fest, es ist nicht gut, dass der Mensch, dass Adam allein ist. Ich will ihm jemand zur Seite stellen, der zu ihm passt. Und ich glaube, das ist das Entscheidende am Ende des Tages. Bei allem, wie wir KI nutzen, sie sollte nicht dazu führen, dass wir einsamer und getrennter sind, so wie es viele technische Hilfsmittel ja heute leider schon tun, sondern dass wir einfach mehr zusammenhalten. Und was mich da, ja, wo ich immer wieder dran denke, wenn ich überlege, wie gehe ich eigentlich mit KI um und was macht das sozial mit uns? Ich habe vor einiger Zeit mal den Bericht eines Mannes gesehen, der die Amish besucht hat. Das ist ja diese in Nordamerika vor allem lebende Gruppe. Ich glaube, die haben Schweizer Wurzeln, Glaubensgemeinschaft, tief christlich verwurzelt, die aber überwiegend eigentlich moderne Technologie, Elektronik und so weiter ablehnen. Und dieser Mann geht dorthin und ist einige Tage, einige Wochen bei diesen Amish. Er lernt sie kennen, er redet mit ihnen. Gibt auch Amish, die zum Teil Elektronik verwenden, manche wiederum nicht. Also gibt verschiedene Gruppen. Aber dann stellt er einem Mann mal die Frage, der so auf einem alten Pflug sitzt und vorne, da zieht irgendwie der, die Ochsen ziehen irgendwie den Pflug. Und dann sagt der, ja, hey, warum verzichtet ihr denn auf Elektronik? Das, was du jetzt hier, eine Woche lang pflügst du jetzt hier die Felder, das könntest du mit dem Traktor doch an einem Vormittag machen. Oder wenn du auf der Arbeit bist, du könntest über das Internet so viel mehr klären und ihr schreibt noch Briefe und so. Also ihr seid doch hinterher, warum macht ihr das nicht? Und dann antwortet dieser amische Mann mit einem sehr weisen Satz und er sagt und erklärt, warum sie die Technologien, die modernen, nicht nutzen. Er sagt zum einen, wir nutzen keine Autos, sondern nur Pferdekutschen, weil sie uns als Familien viel weiter auseinanderbringen wollen und wir wollen, dass die Familie am Abend auch wieder zusammen ist. Also wir fahren nicht weit weg, deshalb lassen wir die Autos weg. Und auf die Frage, warum sie kein Internet nutzen, da könnte man doch sehr, sehr viele Probleme viel schneller lösen, da antwortet er Folgendes. Er sagt, naja, wir nutzen das Internet nicht, weil wir wollen, dass wir einander fragen und einander helfen. Wenn ich ein Problem zu Hause habe und google das, ja, dann bleibe ich allein. Dann weiß ich vielleicht, wie ich meinen Rollladenkasten repariere oder wie auch immer, aber ich frage nicht meinen Nachbarn, nicht meinen Vater, nicht meinen Freund, nicht Leute, die mir helfen, um das gemeinsam zu machen. Und das hat mir so zum Nachdenken gegeben, wo ich überlegt habe, okay, vielleicht gibt es einfach auch Bereiche, wo es gut ist, auf Technologie mal zu verzichten, um der Gemeinschaft willen und weil die auch einen höheren Wert hat, als manchmal immer so eine schnelle Antwort zu haben oder schnell klarzukommen. Ich glaube, keiner von uns geht jetzt nach Hause und sagt, ja, ich mache meinen Stromkasten aus, ich brauche keine Heizung mehr, Herd kochen kann ich auch im Garten auf Feuer. Das will wahrscheinlich keiner von uns. Also ganz viel Technologie erleichtert uns den Alltag und wir haben sie auch irgendwie gern und sind dankbar damit. Und ich glaube, am Ende ist trotzdem wichtig, dass wir einfach wissen, KI und die ganze Technologie, die wir haben, ja, das ist nur ein Werkzeug. Es ist ein Werkzeug, was uns helfen kann, aber auch ein Werkzeug, ja, was ungut eingesetzt werden kann. Und ich denke, bei allem müssen wir schauen, was steht drüber an Nächstenliebe, an Gemeinschaft miteinander, was dann uns vielleicht auch manchmal darauf entscheiden lässt, zu sagen, nein, ich schreibe die Hausarbeit nicht mit der KI, sondern ich rede mit meinen Kommilitonen oder mit meinen Freunden und zusammen schaffen wir es auch. Genau. Amen.